Eine berühmte Kathedrale in Europa ist für seine drei Torbögen bekannt, die vom Vorraum in den Versammlungsraum führen. Und über den linken Torbogen ist Folgendes eingemeißelt. Dort steht: Alle Leiden sind nur für einen Moment. Über den rechten Torbogen, der so gleich groß ist wie der linke, steht: Alle Schwierigkeiten sind nur für einen Augenblick. Und über den großen mittleren Torbogen, der in den Versammlungsraum führt, steht Folgendes: Alles, was wichtig ist, ist ewig. Und die Menschen, die durch diesen großen Torbogen in den Versammlungsraum gehen und diesen Schriftzug lesen und ihn verstehen, denen ist klar, worum es hier geht. Alles, was zeitlich ist, hat ein Ende und ist nicht von großer Bedeutung. Das ist, was dieser Vers oder dieses Eingemeißelte aussagt. Die Ewigkeit ist es, auf die du dich konzentrieren solltest. Und diese wichtige Nachricht über den Mitteleingang gemeißelt ist auch das zentrale Thema unseres heutigen Predigttexts, Psalm 90. In unserem Leben machen wir uns oft Gedanken über das Vergängliche. Wir verlieren unseren Blick auf das Wichtige, auf das, was wichtig ist, nämlich das Ewige. Und dieser Psalm 90 soll jeden von uns erinnern, eben das nicht zu vergessen oder nochmal darüber nachzudenken, was wichtig ist in seinem Leben. Nicht auf das Zeitliche Wert zu legen, sondern auf das Ewige. Nicht auf das Unsichtbare, sondern auf das Sichtbare zu hoffen. Und nicht auf das Sichtbare zu hoffen, sondern auf das Unsichtbare zu hoffen. Nicht auf das Fleischliche, sondern auf das Geistliche zu blicken. Und gerade am Anfang von einem neuen Jahr machen wir uns viele Gedanken, wie das letzte Jahr für uns war und was wir in diesem neuen Jahr verbessern möchten. Und so kommen Menschen und machen sich Vorsätze, wie sie in diesem Leben, in diesem Jahr weiterkommen mit all dem, was sie geplant haben. Einige freuen sich besonders auf dieses Jahr, weil es Großes für sie bringt. Manche planen, ein Haus zu kaufen in diesem Jahr. Andere erwarten Nachwuchs. Manche beginnen einen neuen Job. Und vielleicht ist auch jemand unter uns hier, der dieses Jahr vorhat zu heiraten und Heiratspläne macht. Und wenn du nicht zu diesen Kategorien gehörst, hast du dir auch trotzdem vielleicht Vorsätze gemacht und möchtest eine neue Sprache lernen oder ein neues Hobby nachgehen. Doch bei all dem, was du planst oder vorhast, vergiss nicht, was wichtig in deinem Leben ist. Betrachte alles in der Ewigkeitsperspektive. Und darum geht es im Psalm 90. Schlag mit mir gemeinsam auf unseren Predigttext heute. Der Psalm 90, es ist die Seite 690 in der Gemeindebibel. Ich lese die Schlachterübersetzung. Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und die Erde und den Erdkreis und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zu Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Und das Predigtthema habe ich mit einer Frage formuliert. Lebst du mit der Ewigkeitsperspektive? Das ist, worum es in diesem Psalm 90 geht. Lebst du mit der Ewigkeitsperspektive? Und Mose gibt uns hier vier wichtige Punkte, damit wir so leben, dass wir wissen, dass unser irdisches Leben zu Ende geht und dass es noch ein ewiges Leben gibt. Und der erste Punkt, den wir aus dem Predigttext sehen, sind gleich die ersten zwei Verse, nämlich Gottes Ewigkeit. Gottes Ewigkeit findest du in den ersten zwei Versen, die uns der Autor hier gibt. Wir haben gelesen, dass der Schreiber dieses Psalms Mose ist. Und du hast vor dir aus dem ganzen Buch der Psalmen den ältesten Psalm. Und es wird sogar angenommen, dass dieser Psalm 90 das älteste Schriftstück der ganzen Bibel ist, aufgrund des Abfassungsorts. Wir haben heute in der Schriftlesung das vierte Buch Mose gelesen, wo in einem Vers erwähnt wurde, wie Miriam gestorben ist. Und dann geht es weiter am Ende von diesem Kapitel, wie Aaron stirbt. Und wahrscheinlich, und viele Ausleger nehmen an, dass dieser Psalm nach diesem Ereignis entstanden worden ist, als Mose gesehen hat, wie seine Liebsten gestorben sind. Das Volk befindet sich in der Wüstenwanderung. Es sollte eigentlich eine relativ kurze Reise in das verheißene Land sein, doch es wurden 40 harte Jahre daraus für das Volk Gottes. Als Gott nämlich, wir haben es gelesen, sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, ganz kurz hat es Mose erwähnt, in der Schriftstelle, da wurde Gott zornig über das Volk, weil das Volk anfing zu murren und sehr schnell in den Götzendienst verfiel. Und wegen ihres Unglaubens, dass Gott nicht in der Lage war, das Volk dachte, Gott wäre nicht in der Lage, sein Volk in das verheißene Land zu führen, weil die Kanaaniter so große und mächtige Soldaten waren und von den 12 Botschaftern nur zwei, Josua und Kaleb, überzeugt waren, dass Gott sie reinführen, in das verheißene Land einführen wird, hat Gott sie bestraft mit dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Nämlich bis alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, auch gestorben sind. Nur Kaleb, das war die einzigste Ausnahme, und Josua durften in das verheißene Land einziehen. Und so war dieses Volk 40 Jahre lang in der Wüste und irgendwann mal, so musste es kommen, begannen die Menschen zu sterben. Die Freunde von Moses starben. Kollegen, die Mose kannte, Bekannte, die mit ihm Tag und Nacht vielleicht verbracht haben. Und dann auch seine Familie, Miriam, seine Schwester und sein Bruder Aaron. In diesen 40 Jahren sind all diese Menschen gestorben. In den ersten zwei Versen spricht Mose von der Ewigkeit Gottes. Und wenn wir das jetzt zusammenschließen, was wir jetzt gehört haben, und zusammenführen, wir sehen Mose umgeben von Menschen, die sterben. Und Mose sieht diese Menschen, die ihm nahestehen, sie sterben. Was hat Mose dann in seinem Leben, was Bestand hat, worauf er sich verlassen kann, das immer da sein wird? Es ist Gott. Und dieser Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keinen Anfang und somit auch kein Ende in Gott. Und wenn ein Mann sieht oder wenn wir als Menschen sehen, wie alles um uns herum sich verändert, wie wir gar keine Konstante haben, also etwas, was immer da ist, dann kann es uns in die Verzweiflung führen, denn wir wissen nicht, worauf wir uns verlassen können. Stell dir vor, du arbeitest in einer Firma, die insolvent geht und du verlierst deine Arbeitsstelle. Und auf der Suche nach der neuen Arbeit geht all das Ersparte Was du gerade für ein Auto zusammengeführt hast oder zusammengebracht hast, weil du ein neues Auto brauchst, dahin. Und in dieser Zeit der Bewerbungsgespräche oder der Bewerbungsschreiben erfährst du auf einmal, tragischerweise sind deine Eltern gestorben bei einem Unfall. Und als du das verkraftet hast und auch eingeladen wirst zu einem Vorstellungsgespräch, kommst du zurück und du merkst, deine Frau hat dich verlassen. Sie konnte es nicht mehr ertragen, diese Zweifel oder dieses schwierige Leben zu haben, zu sehen, wie das Geld weggeht, wie man keine Hoffnung mehr hat. Es ist kein unmögliches Beispiel. Vielleicht passieren diese Ereignisse nicht genau so in der Reihenfolge oder vielleicht nicht gerade alle auf einmal. Aber das sind Dinge im Leben eines Menschen, die keinen Bestand haben, auf die wir uns verlassen können, dass sie für die Ewigkeit immer da sind. Alles, was in deinem Leben so sicher scheint, ist auf einmal nicht mehr da. Für viele Jahre war es ruhig, auch bei Mose in der Wüstenwanderung, doch dann beginnt sich alles zu verändern. Alles ist jetzt anders als vor 40 Jahren. Vielleicht kannst du dir jetzt besser vorstellen, in welcher Lage Mose war. Er war auf Reisen, er hatte keinen Ort, das Volk und Mose hatten gar keinen Ort, wo sie sagen konnten, das ist ihr Zuhause. Mit der Angst zu leben, sie werden angegriffen, sie waren ja nicht in der Lage, sich Mauern zu bauen in der Wüste. Niemals richtig auszupacken, weil sie wussten, sie müssen wieder einpacken und weiterreisen. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder auf dieser Reise unter dem Volk Gottes sich gefreut hat, auf Reisen zu sein, wie es vielleicht heute der Fall ist. Das Volk Gottes hat so viele Jahre in Ägypten gelebt unter Leiden und Schwierigkeiten, aber sie hatten ein festes Zuhause. Die Menschen, die von ihrer harten Arbeit zurückgekommen sind, wussten, wenn sie vor ihrem Gebäude standen, das ist mein Zuhause. Und jetzt immer auf Reisen zu sein. Nicht jeder hat sich darüber gefreut. Wir haben gelesen, wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass das Volk auch ein mürrisches Volk war. Am Hadewasser haben wir es gelesen in der Schriftlesung. Und Mose hatte auch eine gewisse Angst vor diesem mürrischen Volk, das immer wieder zu ihm gekommen ist und geklagt hat. Warum hast du uns herausgeführt aus Ägypten? Viele Menschen in der Wüstenwanderung waren auch voller Trauer. Sie haben ihre Liebsten verloren. Und als die gestorben sind, kurze Zeit später, starben auch die anderen. In dieser Lage ruft Mose im Gebet zu Gott. Er sucht Trost bei seinem Gott, der seine Zuflucht ist. Dieser Gott bleibt derselbe und er ändert sich nicht. Das sagt Mose in den ersten zwei Versen. Bevor es Lebewesen auf dieser Erde gab, existierte Gott schon. Bevor es die Grundfeste der Erde geschaffen worden sind, war Gott schon da. Es gab also niemals eine Zeit, in der Gott nicht schon da war. Das sagt uns Mose in Vers 2 in unserem Predigtext. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mose stand am Ende einer langen Reise in dieser Wüste und freute sich über die Tatsache, dass wenn sich auch alles in seinem Leben verändert und bei all dem Leid, das er erlebt hatte, er sicher sein durfte, dass Gott immer der Gleiche bleibt. Dass er bei diesem Gott, der immer gleich bleibt, auch seinen Zufluchtsort hat. Und die Elberfelder Übersetzung, die drückt es so schön aus. Dort steht nämlich, der erste Vers in der Elberfelder Übersetzung: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ich denke, jeder von uns kann mit diesem Bild, mit dem Begriff Wohnung etwas anfangen. Es ist ein Ort, wo man zu Hause ist, ein Ort, wo man sich sicher fühlt, wo man sich zurückziehen kann, wenn es einem schlecht geht, wo man hinrennt, wenn man verletzt worden ist. Wenn ich als kleines Kind verletzt worden bin oder beleidigt worden bin von meinen Freunden oder meinen Geschwistern, dann bin ich weinend heimgerannt. Ja, ich habe auch mal geweint, aber ich habe gerufen, ich sag's meinem Papa. Auch wenn ich es ihm nicht gesagt habe, bin ich nach Hause gerannt, weil ich wusste, es ist ein Ort der Geborgenheit. Ein Ort, wo ich sicher bin, ein Ort, wo ich weiß, dass ich beschützt bin. Und dieses Bild drückt Mose eben aus, indem er Gott seinen Zufluchtsort nennt. Denn das ist Gott für Mose. Mose war der Erste, der eigentlich ein Gebäude oder eine Wohnung für Gott gebaut hat. Es war die Stiftshütte, die Gott ihm aufgetragen hat zu bauen. Und Mose hat alles nach der Anweisung Gottes genauso gebaut. Und viele Menschen aus dem Volk Gottes haben angenommen, als diese Stiftshütte gebaut worden ist, nach Gottes Anweisung, dass das ihr Zufluchtsort ist, dass das ihr Zelt ist, an dem sie sich sicher fühlen können, weil Gott dort ist. Und es ist auch heute noch so, dass Menschen eine gewisse Sicherheit haben, wenn sie in ein Kirchengebäude kommen, zu denken, Gott ist hier, hier haben wir Sicherheit, hier geschieht uns nichts. Doch Mose hat es damals schon verstanden, dass es nicht um das Gebäude geht, das er hier als Zufluchtsort ausdrückt, sondern er sagt in 5. Buch Mose, schreibt Mose selbst im Kapitel 33, Vers 27, 5. Buch Mose 33, Vers 27 steht, eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Gott ist unser Zufluchtsort und das Einzige in unserem Leben, das sich niemals ändern wird und kann, weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert hat und existieren wird und sich niemals verändert. Und wenn wir als Kinder Gottes über Gottes Ewigkeit nachdenken, dann sollten wir uns freuen, zu wissen, dass dieser Gott sich niemals ändert, sondern dass wir bei ihm Zuflucht finden, wie wir es gestern getan haben, im alten Jahr, genauso und die Tage davor, genauso können wir es auch in diesem Jahr tun. Wir können zu Gott kommen und Ruhe finden. Wir finden bei Gott Frieden. Wir finden bei ihm Sicherheit und das vor allem in Zeiten der Hektik und Verzweiflung und Veränderung. Ist diese Wahrheit nicht ein wunderbarer Trost für unser Leben, für das neue Jahr, das vor uns liegt? Wir wissen, wie das alte Jahr war und auch wenn wir das nicht so erwartet haben, wir wissen nicht, was das neue Jahr mit sich bringt. Ich kann dir nicht sagen, dass du keine finanziellen Probleme bekommst in diesem Jahr bei all den Preisen, die steigen. Ich kann dir auch nicht sagen, dass du beruflich erfolgreich sein wirst. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass sich nichts in deiner Familie verändert. Und selbst Gott hat es in seinem Wort nicht versprochen, dass all die Dinge, die ich angesprochen habe, immer gleich bleiben. Doch leider hören wir das zu oft heute von Predigern, die das Wohlstandsevangelium predigen. Doch was wir als Kinder Gottes sicher sein oder wo wir sicher sein dürfen, ist, dass Gott uns versprochen hat, dass egal was dieses Jahr uns bringt, es zu unserem Besten dient und wir immer zu Gott kommen können, zu unserem Zufluchtsort und wissen, dass er sich nicht verändert. Gottes Ewigkeit zeigt uns Mose in den ersten zwei Versen. Und wenn wir über Gottes Ewigkeit nachdenken, dann ist der nächste Punkt, den Mose bringt, eigentlich klar. Es ist nämlich die Vergänglichkeit des Menschen. Das sehen wir in den Versen 3 bis 6 in unserem Psalm 90. Die Vergänglichkeit des Menschen. Wir kommen von der Ewigkeit, die Mose hier spricht, zur Vergänglichkeit. Und das ist ein starker Kontrast, den wir hier sehen in diesem Psalm. Das Interessante ist, dass Mose in nur zwei Versen, im ersten und zweiten Vers, die Ewigkeit Gottes beschreibt und er braucht oder benutzt vier weitere Verse, um die Vergänglichkeit des Menschen im Kontrast darzustellen. Und es ist nicht, weil das Thema die Vergänglichkeit des Menschen wichtiger ist als Gottes Heiligkeit, sondern weil Gottes Ewigkeit den meisten Menschen klar ist. Ein Geschöpf, das alles geschaffen hat und vor dieser Schöpfung schon existiert hat, es ist einfacher zu glauben, aus christlicher Sicht, doch die Vergänglichkeit des Menschen vergessen wir oft oder ja, da denken wir nicht oft darüber nach. Es ist also nicht Gott, der sich ändert, aber wir Menschen verändern uns. Gott bleibt derselbe gestern und heute und Ewigkeit, sagt uns der Hebräerbriefschreiber im 13. Kapitel Vers 8. Wir aber als Menschen sind dem Wandel der Zeit unterworfen. Wir werden älter, wir werden schwächer und meistens werden wir dann auch kränker. Und wenn wir unser Leben anschauen und die Menschen, die wir kennen, dann sehen wir, dass sich auch da Dinge verändern. Also nicht nur wir, sondern auch die anderen Menschen, Großeltern, die schon gestorben sind, auch Partner, Ehepartner, die schon tot sind, Nachbarn, mit denen man vielleicht befreundet war, die nicht mehr da sind, Freunde, die man geliebt hat, Bekannte, die auch nicht mehr da sind auf dieser Erde. Und der Gott, der den Menschen das Leben gibt, nimmt es ihnen auch wieder. Er sagt in unserem Psalm: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. So sind wir vor Gott, so sind wir Menschen vor Gott nur wie ein Hauch. Und so ist unser Leben das Leben in der Hand eines heiligen Gottes. Und er gibt es uns und er nimmt es uns zur gewissen Zeit, nämlich dann, wann er es bestimmt hat. Mose sagt es in seinem ersten Buch, im dritten Kapitel, Vers 19. Dort spricht Gott: Denn du bist Staub, also er spricht zu den Menschen, denn du bist Staub und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Gott führt den Menschen in den Tod und dabei lässt er ihn zu Staub werden. Das ist die Wahrheit, die wir sehen. Was ist der Mensch? Ein Häuflein Staub, durch Gottes Hand zu einem Leib geformt, der seine Zeit auf dieser Bühne des Lebens erscheint. Und wenn die Zeit vorbei ist, kehrt er zurück und wird Staub. Wir Menschen denken eigentlich immer, alles dreht sich um uns. Wir sind sozusagen das Zentrum unseres Universums. Alles dient irgendwie nur mir. Das ist das, was uns auch die Welt vermitteln will. Du bist wichtig, alles dreht sich um dich, sorg dich um dich selbst. Doch das ist nicht die Wahrheit, die uns die Bibel zeigt. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen Geschöpfe sind, zur Gottes Ehre erschaffen. Und nach seinem Ratschluss hat er uns gewirkt und in das Leben gebracht. Und er ist es, der seinen Willen ausführt. Und wir können seinem Willen nicht entkommen. Wir können unser Leben nicht verlängern, nicht um einen Tag, wenn es Gott nicht so bestimmt hat. Wir können den Tod als Menschen nicht austricksen. Wir können nicht für immer jung bleiben. Doch das ist das, was die Pharmaindustrie und die Kosmetikhersteller uns weismachen wollen und worauf wir auch reinfallen. Sie sagen uns, du kannst die ewige Jugend zumindest in deinem Gesicht und an deiner Haut haben. Sie versuchen uns Menschen ewig jung zu halten, weil wir auf unser Aussehen achten sollten oder weil wir auf unser Aussehen achten und deswegen auch hübsch aussehen wollen. Doch selbst mit all der Kosmetik und der Chemie, die es gibt, kannst du den Tod nicht überwinden. Zeit und Ewigkeit ist das große Thema in diesem Psalm 90. Wenn wir die Worte zusammenzählen, die es hier gibt, die die Zeit beschreiben, dann finden wir 6-mal das Wort Jahr, 5-mal Tage und 1-mal Tag. In diesem Psalm geht es um die Vergänglichkeit, das sollte dir klar sein. Es geht um die Vergänglichkeit, nämlich des Irdischen, im Vergleich dazu der ewige Bestand des Ewigen. Das ist, was wir als Menschen wissen müssen. Es ist ein Jahr vergangen und wenn wir gerade an die letzte Nacht denken, wo viele wach waren, dann denken wir, so schnell ist es vergangen. Die ganzen Erwartungen, die wir hatten, uns auf Silvester zu freuen, lange wach zu bleiben, vor allem die Kinder, die Raketen zu sehen, und dann ist es vorbei. Und ihr müsst wieder ein Jahr warten. Auch wenn ihr jetzt traurig seid. Aber dieser Tag, der gestern so schnell vorbei ist, sagt uns Mose, ist für Gott so ein schneller Tag, für uns aber 1000 Jahre. Mose sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag bei Gott. 1000 Jahre sind für Gott wie wenn es gestern wäre und vorbei ist, und dann sind 1000 Jahre, also für uns 1000 Jahre und für Gott nur ein Tag vorbei. Und dann ist für uns klar, dass unser Leben eigentlich wie ein Hauch ist, wie wenn wir ausatmen und alles ist vorbei. Und um dieses Bild deutlich zu machen, gibt uns Mose 3 Bilder in diesem Psalm. Dass das Leben so kurz ist und so plötzlich vorbei. Er sagt, der Mensch wird vom Tod weggerafft wie ein heftiger Regen. Wenn es heftig regnet, dann wird alles weggespült und es ist vorbei. Und das zweite Bild ist wie der Schlaf. Wenn er vorüber ist, dann ist das Leben zu Ende. Und das dritte Bild, es ist wie Gras. Also unser Leben ist wie Gras. Am Morgen blüht es und am Abend welkt es. Okay, du kannst jetzt den Einwand haben und sagen, wir haben Blumen, die welken natürlich länger als ein Morgen. Aber wenn wir das betrachten mit der Wüste, wenn es dort mal geregnet hat, dann hat es am nächsten Tag geblüht und alles war schön. Und wenn dann die Sonne aufgeht und die heiße Hitze auf diese Blumen, dann verwelken sie nämlich innerhalb eines Tages. Das ist das Bild, das Mose uns hier gibt. Jesus selbst gebraucht auch dieses Bild in der Bergpredigt von dem Gras, das am Tag blüht und am nächsten Tag in den Ofen geworfen wird. Und er bringt dieses Bild zusammen mit der Sorge, die wir alle Menschen haben, nämlich wir bemühen uns um unsere Kleidung und unser Essen. Und er sagt dort, dass Gott die Blumen anzieht, die so schön aussehen, an einem Tag und am nächsten Tag verbrannt werden. Und er sagt, nicht mal Salomo war in seiner Pracht so herrlich gekleidet. Und wir machen uns Gedanken darüber und Sorgen über diese Vergänglichkeit. Wir sollten unsere Augen auf das Ewige richten. Ich hoffe, du hast gesehen in diesen vier Versen, dass wir Menschen vergänglich sind. Und wenn wir nun von Gottes Ewigkeit, womit Mose begonnen hat, über die Vergänglichkeit des Menschen sprechen, dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Was bleibt in unserem Leben, wenn wir vergänglich sind? Und was sind wir als Menschen? Und das ist der dritte Punkt, nämlich Mose zeigt uns hier die Sündhaftigkeit des Menschen in Versen 7 bis 12. Die Sündhaftigkeit des Menschen. In diesen Versen 7 bis 12 bringt uns oder zeigt uns Mose die Erklärung, warum wir Menschen so schwach und vergänglich sind. Es ist nicht die Vergänglichkeit unser Problem, dass unser Leben hier bald zu Ende ist, sondern es ist die Sünde. Der Mensch ist ein Sünder. Und wegen dieser Sünde stehen wir als Menschen unter dem Zorn Gottes. Jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, dann erinnert uns Gott daran, dass das der Lohn der Sünde ist. Dass das zurückzuführen ist auf die Sünde, die Adam und Eva begangen haben. Und zeigt uns auch die Vergänglichkeit des Menschen. Die Bibel sagt uns, dass Gott nicht nur ewig ist, sondern auch heilig ist. Das heißt, abgesondert von der Sünde. Er hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Und unser ganzes Leben steht vor diesem heiligen Gott. Und wenn wir unser Leben betrachten, in Angesicht der Heiligkeit Gottes, dann müssen wir bekennen, dass wir Sünder sind. Und Mose drückt es auch so schön dar in diesem Psalm, dass selbst unsere geheimsten Sünden, also Sünden, von denen nicht mal unsere Liebsten wissen, dass es sie in unserem Leben gibt, selbst diese stehen vor dem heiligen Gott. Dein Unglaube, dein Ungehorsam, dein Murren, deine Rebellion, all das, was auch im Geheimen geschieht, steht vor dem heiligen Gott. Nichts ist vor ihm verborgen. Es ist unsere Sünde, die uns auf die Anklagebank bringt vor diesem heiligen Gott, der unser Richter ist. Und niemand, es gibt keinen Mensch, der sagen kann, er hätte keine Sünde. Mose geht weiter und spricht auch über das Materielle, das wir Menschen für so wichtig halten, was wir auch uns erarbeitet haben. Er sagt in Vers 10, dass all das, was wir über unser ganzes Leben hinweg angesammelt haben, ob es 70 oder 80 Jahre sind, all das, worauf wir stolz sind, es war nur Mühsal und es Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Oftmals haben wir den Eindruck, dass wir irgendetwas mit uns nehmen können in die Ewigkeit. Dass irgendetwas, was wir hier machen, auch zählt für die Ewigkeit und wir damit sozusagen vor Gott stehen werden und sagen können, okay, schau mal, das habe ich alles erreicht in meinen 70, 80 Jahren. Das sollte doch irgendetwas zählen. All das, worauf du stolz bist, was du gemacht hast, war nur Mühsal und ist Nichtigkeit vor Gott. Die Menschen auf dieser Erde versuchen, ihr Reichtum zu vermehren. Sie sind darauf aus, reich zu werden, berühmt zu werden, angesehen zu werden und blicken voller Stolz auf das, was sie vollbracht haben. Doch Mose sagt, wenn du stirbst, dann hat all das, worauf du stolz bist, keinen Wert mehr vor Gott. Und ich denke, kein besserer als Salomo hätte es besser zusammenfassen können. Salomo, der weiseste Mann in der Bibel, also abgesehen von Jesus, schreibt im Buch Prediger über das Leben hier auf dieser Erde. Und es ist auch eine Ermutigung für dich, das Buch Prediger mal zu lesen, gerade auch am Anfang von diesem Jahr. Dort beginnt nämlich Salomo damit, dass er viele Dinge probiert hat und den Sinn des Lebens gesucht hat. Im Reichtum, im Essen, in den ganzen Vergnügungen. Und er sagt am Ende, es ist nichtig. Und all das, was er versucht hat in seinem Leben, fasst er nun zusammen in Prediger 12. Und da sagt Prediger 12, die Verse 13 bis 14, lasst uns die Summe aller Lehren hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das ist die Summe aller Lehren, die der König Salomo zusammenfasst, über das ganze Leben, das er gelebt hat, mit seiner Weisheit. Mose möchte uns zeigen, dass in all dem, wo wir unsere Kraft investieren, worauf wir stolz sind, dass es nichtig ist. Das Ansehen, der Reichtum, Erfolg, das Glück, das sind alles Dinge, die uns keinen richtigen Frieden geben. Du lebst dein Leben in deiner Sünde. Und wenn du verstanden hast, dass dein Leben vergänglich ist, dann solltest du auch mit der Bitte Moses einstimmen in Vers 12. Sagt Mose in diesem Psalm 90, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es ist der Vers, der eigentlich auf jeder Beerdigung gepredigt werden sollte, der zur Erinnerung gesagt werden sollte. Das sind Worte, die wir niemals vergessen sollten, die Tage richtig zu zählen und so auch zu leben. Ich möchte nicht sagen, dass du kein Hobby oder keine Beschäftigung haben darfst in deinem Leben, dass du kein Reichtum oder Wohlstand haben darfst. Das ist nicht, was die Bibel hier ausschließt. Es geht in diesem Psalm darum, auf was du deine Sicherheit legst. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Worauf schaust du, auf das Irdische oder auf das Vergängliche? Und wenn du verstanden hast, dass das Irdische keinen Bestand hat und du auf das Ewige schaust und du verstanden hast, dass der Mensch vergänglich ist und er nichts hat, wo er vor Gott bestehen kann, weil er voller Sünde ist, dann führt uns das zum letzten Punkt, den uns Mose hier gibt, nämlich Gottes Gnade. Das ist so schön zusammengefasst in dem Psalm, wenn du siehst, im ersten Punkt beginnt Mose mit Gott, nämlich Gottes Ewigkeit, dann kommt die Vergänglichkeit des Menschen und dann die Sünde und er schließt mit Gottes Gnade in diesem Psalm, nämlich in den Versen 13 bis 17. Wenn wir nämlich nur die ersten drei Punkte betrachten, Gottes Ewigkeit, die Vergänglichkeit des Menschen und die Sündhaftigkeit des Menschen, dann ist es kein fröhliches Thema für uns. Es ist nicht etwas, womit wir in das neue Jahr beginnen wollen, wenn wir darauf schauen, wie alles, was wir machen, doch vergänglich ist. Aber Mose kommt nun zum vierten Punkt, Gottes Gnade. Und wichtig an diesem Punkt ist, dass wir als Menschen alles versuchen können, um Freude zu haben und Frieden auf dieser Erde zu haben, aber es nichts Weltliches gibt, was uns Freude und Frieden gibt. Und ich habe das Zeugnis von Benedikt Peters angeschaut, das ist auch ein Kommentator, er hat Kommentare über die Psalmen geschrieben, auch Prediger und Sprüche, auch ein Bibelschullehrer, und er sagt, als er Jugendlicher war, dann hat er nichts anderes, als dass er das Leben genießen wollte. Mit 16, 17 Jahren kam er an den Punkt seines Lebens, wo er gesagt hat, das Leben hat keinen Sinn. Er kann tun und lassen, was er will, das Leben ist sinnlos und er kann versuchen, es zu genießen. Und so macht er sich mit diesem Gedanken auf, hat Schweiz verlassen, weil es so ordentlich war, ging nach Indien, um dort das Leben zu genießen, um dort auch mit seinen Freunden einfach nur Spaß zu haben und auch, ich glaube, Cannabis hat er da auch als Droge benutzt, erwähnt in seinem Zeugnis. Doch in all dem hat er keinen Frieden gefunden. Und er beschreibt in seinem Zeugnis, er lag nachts da und hat gehofft, dass der Tag irgendwann mal anfängt. Und er war am Tag, hatte nichts zu tun und hat gehofft, dass die Nacht schnell herbeibringt. Er hat in all dem keinen Frieden. Am Ende von seinem Zeugnis sagt er, dass Gott ihn mit 20 Jahren überführt hat von seiner Sünde und ihn gerettet hat. Und was ich mit diesem Zeugnis als Beispiel dir sagen möchte, ist, dass wir als gottlose Menschen, also wenn du kein Christ bist, dann kannst du versuchen, tieferen Frieden zu finden, doch du wirst ihn nicht finden. Du wirst an den Punkt kommen, wo du denkst, das Leben hat keinen Sinn. Weil es nichts auf dieser Erde gibt, das dir Frieden geben kann, nämlich diesen ewigen Frieden. An diesem letzten Punkt sehen wir diesen persönlichen Aspekt von Mose, nämlich daran, dass er an Gottes Gnade glaubt. Mose hat verstanden, dass Gott ewig ist, dass er sein Zufluchtsort ist, dass er vergänglich als Mensch ist und dass er nichts hat, wofür er vor Gott bringen kann, was Bestand hat, weil er Sünder ist. Und nun blickt er auf diesen Gott und bittet um Gnade. Und diese letzten Verse, die sind sehr persönlich. Er sagt in Vers 13, hab Erbarmen mit deinen Knechten. In Vers 14 sagt er, sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Es ist Gottes Gnade, die unser Leben lang uns Freude gibt, dass wir fröhlich sein können. Gottes Gerechtigkeit zeigt uns aber, dass kein Sünder gerettet werden kann. Dass diese Gerechtigkeit nicht überwunden werden kann durch uns als Menschen. Es ist keine Schranke, wie wir es heute kennen, die einfach nur auf Bauchhöhe geht und wo wir drunter klettern können oder drüber steigen können. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit ist eine unüberwindbare Schranke. Und vielleicht fragst du dich dann, wer kann dann gerettet werden, wenn Gott doch so heilig und gerecht ist? Gott hat durch das Werk seines Sohnes seine Gerechtigkeit erfüllt. Und diese Gerechtigkeit ist die Grundlage, die er uns durch die Gnade und durch den Glauben gibt. Wenn wir an Jesus glauben, dann spricht er uns diese Tatsache zu. Also kein Sünder kann von sich aus vor Gott bestehen. Kein Sünder kann vor diesem gerechten, heiligen Gott bestehen. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist immer noch die da ist, die Bestand hat. Und wenn du kein Kind Gottes bist, wenn du nicht gekleidet bist mit der Gerechtigkeit seines Sohnes, dann fordere ich dich auf, heute Buße zu tun und an dieses Werk zu glauben. Denn den Frieden und die Freude, dein Leben lang zu haben, gibt Gott seinen Kindern. Und es ist die Freude, die nicht kommt, weil wir etwas erfüllt haben, weil wir etwas getan haben, sondern weil Gott alles in seinem Sohn getan hat und uns aus Gnade gibt und das durch den Glauben. Das ist die Gnade, die uns auch motiviert, unseren Blick von diesem Irdischen auf das Ewige zu richten. Das ist die Gnade, die uns zeigt, dass all die Vergnügungen, die wir auch haben dürfen und genießen können, auf die sollten wir nicht Wert legen und auch darauf bauen. Dass es nicht unser Reichtum ist, nicht unser Ansehen, der uns angenehm vor Gott macht, sondern zu wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass seine Gerechtigkeit uns durch Glauben zugesprochen wird, das ist allein die Freude, die wir haben können und die Motivation, unseren Blick auch im neuen Jahr auf das Ewige zu richten. Und egal, was das neue Jahr dir bringt in diesem Jahr, als Kind Gottes darfst du dich freuen, egal wie schwierig es für dich wird, nämlich an seiner Gnade. Betrachte Gottes Ewigkeit, damit du verstehst, dass du vergänglich bist. Betrachte Gottes Heiligkeit, damit du verstehst, dass du ein Sünder bist. Und blicke auf Jesus Christus, der alles getan hat, die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat, sein Gesetz gehalten hat und durch Gnaden allein, durch den Glauben an sein Werk, uns diesen Frieden gibt und die Gewissheit, dass wir seine Kinder sind. Jonathan Edwards sagte, O Gott, stempel mir die Ewigkeit auf mein Auge. Und ich möchte die Predigt schließen mit dem Vers Nummer 12 aus unserem Predigttext. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz haben. Amen.